Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
So gehst du pleite mit Immobilien und wie du es verhindern kannst. Immobilien haben Risiken, auch große Risiken, und du setzt dein Geld ja gehebelt ein. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem Video damit, wie du eben nicht pleite gehst. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir gehen jetzt gleich durch 5 Punkte durch. Punkt 5 ist dann Grundsätze. Wenn du dich an die hältst, dann bist du schon mal relativ weit. Aber trotzdem gibt es eben 4 Risikobereiche, die wir dir dringend empfehlen, die du einmal verstehen solltest. Dieses Video ist Teil einer Serie, die heißt DIYR. Das ist Video Nummer 4. DIYR heißt die Do-It-Yourself-Rente. Und das ist quasi eine kleine Verfilmung unseres Buches, beziehungsweise kommentiert. Wir haben das gerade in der zweiten Auflage rausgebracht. Es richtet sich an Einsteiger, die anfangen mit Immobilien, die ersten Wohnungen kaufen, und bringt einem, glaube ich, ziemlich gut die Basics bei. Das werden also einige Videos. Wenn dich das interessiert und du das in der Reihenfolge schauen willst, auf dem Podcast, auf YouTube, einfach Immocation DIYR, und dann sind die durchnummeriert und dann wirst du wahrscheinlich eine vollständige kleine Grundausbildung zum Thema Immobilieninvestments bekommen. Punkt Nummer 1, Mietausfall. Warum ist das wichtig, sich damit zu beschäftigen? Klar, Immobilieninvestments funktionieren so, also vor allem, wenn du sie langfristig hältst für die Altersvorsorge, du dir jetzt vielleicht gerade eine erste kleine Wohnung kaufen willst, die sich von selbst abzahlt, dann zahlt die sich natürlich nur von selbst ab, wenn die Mieteinnahmen auch reinkommen. Das heißt, du musst auf jeden Fall sicherstellen, dass deine Miete dauerhaft fließt. Im Schnitt ist das Risiko für Mietausfall vielleicht 3%, zumindest könnte man in der Höhe, also 3% der eingenommenen Miete, auch Rücklagen dafür bilden, aber natürlich im Einzelfall, wenn einfach die Miete über Monate ausfällt, ist das sehr, sehr viel höher, und das bringt dich dann auch relativ schnell in ein Problem, je nachdem wie viel Geld du natürlich auf der Seite hast, aber würdest du also Mieteinnahmen nicht bekommen und daraus resultierend irgendwann deine Bankrate nicht bezahlen, dann hast du tatsächlich ein großes Problem. Die Bankrate musst du immer bezahlen, weil das berechtigt sonst die Bank zum Beispiel deine Immobilie zwangs zu versteigern, dann vernichtest du Werte und bleibst möglicherweise sogar auf Schulden sitzen. Was kannst du also tun? Du kannst 4 Dinge tun, um Mietausfall zu verhindern. Punkt Nummer 1, du musst erstmal einen attraktiven Wohnraum zur Verfügung stellen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es eine hohe Mietnachfrage geben muss. Warum ist das so wichtig für Mietausfall? Ja, weil wenn du dir vorstellst, also selbst eine Wohnung hier in München in einem ziemlich schlechten Zustand, die wird so viel Nachfrage generieren, ein Mieter wird sich zweimal überlegen, ob er die Miete nicht bezahlt, weil er ganz genau weiß, die Wohnung ist für ihn sehr wertvoll, und ausgefallene Miete berechtigt den Vermieter ja auch irgendwann zur Kündigung. Das heißt, je attraktiver dein Wohnraum ist, je höher deine Mietnachfrage grundsätzlich ist, das kennen wir haben einen großen Bestand da über verschiedene Lagen hinweg, je attraktiver, je gefragter der Wohnraum ist, desto unwahrscheinlicher ist eben auch wirklich Mietausfall. Was macht deinen Wohnraum attraktiv? Natürlich zum einen eben die Lage, wie gerade gesagt. Jetzt ist München wahrscheinlich ziemlich teuer, aber wenn du jetzt eben in einen Standort gehst, der zwar hohe Renditen verspricht auf dem Papier, aber die Mietnachfrage so gering ist, dann hast du möglicherweise nicht nur Mietausfall aus der Tatsache heraus resultierend, dass jemand einzieht und dann die Miete nicht bezahlt, sondern vielleicht zieht nicht mal überhaupt erst jemand ein, weil die Mietnachfrage so gering ist. Und deshalb guck immer, dass du in Lagen investierst, auch wenn das eine B-Lage, eine C-Lage ist, sei dir klar, dass dann vielleicht auch in der Mikrolage, kannst du ja online alles rausfinden, ja, dass es wirklich eine hohe Mietnachfrage gibt. Und zweitens musst du natürlich deinen Wohnraum an sich auch attraktiv halten. Also ein Mieter, der das Gefühl hat, die Wohnung ist einfach scheiße auf gut Deutsch, der wird eher mal auf die Idee kommen und vielleicht die Stimmung entwickeln, zu sagen, also ja, hierfür wird sich ja um nichts gekümmert, da zahle ich dann auch mal vielleicht keine Miete. Und du willst eben gar nicht in so einen Strudel reingeraten, deshalb du brauchst attraktiven Wohnraum mit einer hohen Mietnachfrage, den du auch ordentlich in Schuss hältst. Zweitens, prüfe deinen Mieter. Wie kann man das machen? Also erstmal, wenn man eine Wohnung kauft, dann kaufst du den Mieter mit. Also wenn die Wohnung nicht leer steht, sondern wenn die Wohnung vermietet ist, trittst du in das bestehende Mietverhältnis ein. Da musst du deinen Mieter prüfen, den du einkaufst. Du kannst dir auch zum Beispiel vom Voreigentümer bescheinigen lassen, dass es in der Vergangenheit keinen Mietausfall gab. Wenn es den gab, würde ich dann sehr viel genauer mal hinschauen und mir das angucken. Und dann eben auch bei der Neuvermietung, wenn du eine Wohnung neu vermietest, möglicherweise gar nicht am allerobersten Ende des Marktes versuchst, versuchen zu vermieten. Da kriegst du oftmals komische Mietinteressenten, die nicht so eine ganz saubere Bonität haben. Also vielleicht ein paar Prozent drunter und dafür aber einen sehr soliden Mieter. Und dann bitte wirklich die Bonität prüfen. Lass das nicht aus. Ja? Es gibt sowas wie Schufa. Du kannst auch mit dem Vorvermieter sprechen, also dir eine Bescheinigung geben lassen, wenn ein neuer Mieter kommt. Wie hat der sich denn bei seinem vorherigen Vermieter verhalten? Vielleicht lässt du einfach die Telefonnummer geben. Auf jeden Fall ist einmal ein Mietercheck unbedingt Pflicht. Wenn da aber dann die Ampeln auf grün sind, dann wirst du sehr wahrscheinlich zumindest kein Problem bekommen. Also es gibt natürlich Menschen, die entwickeln sich in eine andere Richtung, als das vielleicht aus der Vergangenheit her vorhersehbar ist. Aber in aller Regel, wenn da die Checks grün sind, ist das schon ein super Indiz. Ja, und drittens, prüfe deinen Mieteingang. Hört sich vielleicht komisch an, denkst du, ist vielleicht selbstverständlich. Also wir haben ja schon eine Menge Immobilien auch gekauft und gesehen und so weiter und viele Voreigentümer und so. Es gibt also tatsächlich Leute, die prüfen den Mieteingang nicht. Und jetzt mach für dich das Thema nicht größer, als es ist. Sei ehrlich zu dir selbst. Also es gibt Tools dafür, ob du einmal im Monat auf das Konto guckst, also selbst wenn du viele Wohnungen dein eigen nennst, an sich zu prüfen, ob die Miete gekommen ist, das ist kein großes Problem. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Mietausfall gibt es schon mal, auch bei einem ganz normalen, guten Mieter. Du hast eine Wohnung in einer guten Lage. Es kann sein, der bezahlt einfach nicht. Meistens gibt es einen Grund dafür. Ja, also entweder du selbst oder später bei Verwaltungsstrukturen, die du vielleicht aufbaust, rufe den Mieter an. Vielleicht gibt es dafür einen ganz banalen Grund und er sagt, oh ja, sorry, Dauerauftrag ausgelaufen, was auch immer, gerade vergessen zu überweisen, ich hole sofort nach, dann ist das Thema auch wieder erledigt. Wenn du das aber nicht machst und ein Mieteingang kommt nicht, die Bankrate wird abgezogen, du merkst das über Monate hinweg nicht, dann kumuliert sich was, das ist keine gute Idee. Also Mieteingang immer unbedingt prüfen. Und viertens, was du tun kannst, wie gerade gesagt, 3% wäre da vielleicht ein Richtwert, bilde dir einen Puffer. Also bilde ein bisschen Rücklagen für Mietausfall. Kann ja auch sein, der Mieter zieht aus, du willst zwischendrin renovieren, du hast vielleicht mal ein, zwei Monate Leerstand, selbst in einer sehr guten Lage. Das kann man auch versuchen wegzumanagen, wenn man es gut macht. Aber trotzdem solltest du ein klein wenig Rücklagen bilden, damit du dir deinen Cashflow nicht zu schön rechnest, um möglichen Mietausfall zu kompensieren. Jetzt kommt Nummer 2 der großen Risiken. Ja, wir hatten ja im vorherigen Video, DIYR Nummer 3, über einige Bedenken gesprochen, die dich möglicherweise davon abhalten, Immobilien zu kaufen. Jetzt reden wir über echte Risiken, die wirklich gefährlich werden können. Und logischerweise Punkt Nummer 2, Kosten kann auch sehr gefährlich werden. Kosten können aus dem Ruder laufen. Ich glaube, das ist das, was vielleicht auch viele von euch im Kopf haben. Ich kaufe eine Immobilie und oh mein Gott, danach passiert irgendetwas und ich muss sehr viel Geld in diese Immobilie investieren. Und das kann dich auch tatsächlich pleite machen, wenn's blöd läuft. Ne? Also Horrorszenario, du kaufst ein ganzes Mehrfamilienhaus gekauft, wie gesehen, du hast übersehen, dass es Schwamm gibt in der Holzbalkendecke, kann man möglicherweise von außen auch überhaupt nicht sehen und muss das komplette Haus einmal eine Schwammsanierung machen. Das wird so teuer, dass dein ganzes Invest ruiniert ist und du möglicherweise nachher damit Schulden, also mit deutlich mehr Schulden rausgehst, als Vermögenszuwächsen. So schlimm wollen wir es aber jetzt gar nicht machen, sondern die Frage ist ja, du kaufst eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und jetzt wollen wir zuerst mal unterscheiden, es gibt da laufende Kosten. Und laufende Kosten sind weniger kritisch, du musst sie dir aber natürlich anschauen zu Beginn. Also es ist weniger kritisch, dass sie sprunghaft irgendwie steigen. Was ist damit gemeint? Kosten für einen Hausmeister, Kosten für die Hausverwaltung, ja, es gibt ja im Hausgeld drin, gibt es ja viele Kosten, die du auch auf den Mieter umlegst, die beiden gerade genannten eben nicht. Ein Highlight wäre zum Beispiel noch ein Aufzug. Ja, ein Aufzug verbraucht in aller Regel sehr viel Wartung. Kaufst du eine Wohnung in einem Hochhaus, hast du einen höheren Kostenblock. Das kannst du dir im Vorfeld anschauen. Das steht ja in den ganzen Abrechnungen, die du von der WEG bekommst. Die guckst du dir beim Kauf an. Wir kommen später in der DIYR-Serie auch noch dazu, wie man deine Immobilie genau prüft. Aber jetzt erstmal nur von der Vorstellung. Die laufenden Kosten kannst du dir anschauen. Merke dir gleich, mindestens 2% im Jahr gehen die im Schnitt hoch. Ja, die Hausverwaltung wird nicht jedes Jahr erhöhen, aber natürlich greift auch da die Inflation. Deine Miete ist ja höher als die laufenden Kosten und da hast du ja einen Benefit von der Inflation. Deswegen läuft die Gleichung trotzdem für dich. Aber laufende Kosten eben mit der Inflation aufzinsen. So, schlimmer sind zweitens unvorhergesehene Kosten oder grundsätzlich mal schwieriger vorherzusehen sind Kosten, wo du vielleicht schon weißt, dass sie auf dich zukommen, aber die Höhe nicht so genau klar ist. Wir reden natürlich über Renovierungen und Sanierungen. Ich möchte jetzt zwei Dinge unterscheiden, weil wir kaufen ja jetzt eine Wohnung in einem Haus. Das bedeutet, wir kaufen in einer Eigentümergemeinschaft. Jetzt reden wir erstmal davon, was das Haus betreffen kann. Das Haus sind also alle Gewerke, die du dir wahrscheinlich selber so vorstellen kannst. Fenster gehören übrigens auch dazu, aber eben Dach, Heizung, Fassade, solche Dinge. Jetzt, das ist natürlich sehr, sehr ungenau, aber über den Daumen. Gewerke, 30 Jahre, ist vielleicht ein guter Richtwert, halten diese Gewerke. Wenn jetzt ein solches Gewerk gemacht werden muss und dir gehören zum Beispiel 10% rechnerisch an dem Haus über Miteigentumsanteile, weil du eben eine Wohnung in diesem Haus hast und das Dach kommt, dann musst du 10% dieser Kosten tragen. Und jetzt ist die große Frage eben, gerade beim Ankauf, kannst du das machen, zu schauen, ob die WEG Rücklagen bildet. Also ob ein Teil des Hausgeldes schon genommen wird und in einen Rücklagen Topf fließt, den du quasi damit mit befüllst. Das heißt, du sollst dir unbedingt beim Kauf anschauen, wie viele Rücklagen sind denn gebildet worden und wie alt sind denn die jeweiligen Gewerke. Dazu musst du nicht selber jedes Gewerk prüfen oder du musst auch nicht selber mit einem Gutachter durch das ganze Haus rennen und dir ein umfängliches Gutachten erstellen lassen. Oftmals hilft ein Gespräch mit der Hausverwaltung und zu sagen, also wie alt ist denn das Dach? Wann wurde denn die Heizung gemacht? Vor allem, was ist denn ihr Plan und wie gehen sie mit den Rücklagen um? Und dann wirst du schon merken, ob du da eine planlose Hausverwaltung hast, die sagt, oh ja, das ist eigentlich ziemlich alt, da kommt mal bald was auf uns zu und Rücklagen haben wir auch nicht. Dann kannst du nämlich mit einer sogenannten Sonderumlage rechnen. Das heißt, in der Eigentümergemeinschaft wird dann beschlossen, wir müssen jetzt dringend das Dach machen. Da entstehen dann Kosten, die werden durch 10 geteilt, auf dich umgelegt. Wenn es keine Rücklage gibt, dann ist das tatsächlich unvorhergesehen und kommt einfach so auf dich zu. Im anderen positiven Extrem sagt die Hausverwaltung, ja, also wir haben jetzt gerade eine Rücklage von so und so hoch und wir sparen quasi gerade zum Beispiel auf das Dach, weil das wissen wir, das wollen wir jetzt dann bald mal machen. Und die Fassade haben wir gerade gemacht, deswegen sieht das Haus auch ganz schick aus. Und dann hast du ein Gefühl, dass das da ungefähr im Griff ist. Ja? Wie gesagt, du kannst ja selber auch, wenn du auch mal einen Gutachter mitnehmen willst, wenn dir das Sicherheit gibt, dann kannst du das machen. Dann mach aber kein vollumfängliches Gutachten, bezahl den Gutachter pro Stunde und lass den mal einschätzen, wie er denn das Haus einschätzt. So machen wir es auch, wenn wir ganze Mehrfamilienhäuser zum Beispiel kaufen. Er soll dir danach sagen, also ich glaube, dass als nächstes diese drei Gewerke kommen. Über den Daumen wird das ungefähr so und so kosten und dann kannst du schon mal dich so auf dein Gespräch mit der Hausverwaltung besser vorbereiten, wenn du in der Ankaufsprüfung der Wohnung bist. Ja, und dann gibt's noch die Renovierung und Sanierung in der Wohnung, die ja dein Problem ist. Und da kommt's jetzt sehr darauf an, dass du eben selber ein Gefühl entwickelst. Typischerweise würde man ja sanieren oder renovieren die Wohnung bei Auszug des Mieters. Also der Mieter sagt, er zieht aus, dann planst du eine Renovierung. Und jetzt musst du dir eben ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Wir kommen im Laufe der Serie dazu, wie man das genauer bewertet, was in die Wohnung zu stecken ist, wenn dann ein Mieter auszieht, damit du an dem Markt, bei dem du aktiv bist hier, also an dem Standort, dann auch wieder gut neu vermieten kannst. Weniger ist hier mehr. Man soll natürlich auf jeden Fall die Wohnung sanieren und renovieren, je nachdem, aber so, dass sie eben gut für die Vermietung funktioniert und nicht plötzlich in ein Luxus-Apartment verwandeln. Das macht für die Vermietung überhaupt keinen Sinn. Wenn du aber schon das Gefühl hast, du willst jetzt hier mehr Dinge tun, du willst Grundriss verändern, du willst im Bad möglicherweise die Rohre anders haben, weil du das Klo anders hinstellen willst, da wird es dann eher teuer. Ja, wenn du aber über Wände streichen und Böden und alles bleibt aber grundsätzlich mal so, wie es ist, redest, dann kannst du das wahrscheinlich relativ schlank hinkriegen. Aber das ist tatsächlich etwas, wo du selber zu einer groben Einschätzung kommen musst, was da auf dich zukommt bei einem Mieterwechsel. Wir kommen auch im Laufe der Serie natürlich noch zum Punkt Kalkulation und gucken, wie wir das dann alles einkalkulieren für den Kauf der Wohnung. So, aber dann gibt es noch einen Bereich, der ein bisschen unangenehm ist und da können tatsächlich blöde Kosten entstehen. Das ist, wenn etwas kaputt geht und du dann dafür eben verantwortlich bist. Ne? Jetzt ist gerade bei uns bei einer Wohnung ist die Duschwanne kaputt gegangen, also undicht und rissig und das ist irgendwie relativ blöd, weil dann fließt da ja auch Wasser in die Wände und das will man also auf gar keinen Fall haben. Das heißt, da ist dann auch wirklich Handlungsbedarf geboten und das kann relativ schnell teuer werden, wenn man sich nicht um sowas kümmert. Das ist dann unvorhergesehen, das ist blöd. Wahrscheinlich willst du nicht gerade das ganze Bad sanieren, es sei denn, du kannst natürlich dann wieder clever mit Mieter vereinbaren, so hey, wir machen jetzt hier ein neues Bad und eine höhere Miete, das wäre der Königsweg. Ja. Wenn du jetzt aber einfach nur die Duschkabine austauschen musst, es ist Wahnsinn. Also wir haben schon Angebote gesehen für den Austausch einer Duschkabine von 1.500 €. Das willst du auf gar keinen Fall in deiner Kalkulation haben. Besser ist natürlich immer eine schlanke Lösung mit einem Hausmeister vor Ort, der das irgendwie so löst, dass es danach funktioniert, aber du keine hohen Kosten hast. Ja, grundsätzlich gilt jetzt für das Thema Instandhaltung für eine Wohnung, die du kaufst, würden wir 15 € pro Jahr Rücklagen bilden pro Quadratmeter. Das Als wir das Buch geschrieben haben, waren das noch 10 Euro. Ja, man sieht eben deutlich Inflation und teure Handwerker, teures Material. 15 Euro pro Quadratmeter pro Jahr für die Wohnung. Über das Hausgeld wird ja auch noch Rücklage fürs Haus gebildet. Wenn du jetzt ein ganzes Haus kaufst, musst du also mehr Rücklagen pro Quadratmeter bilden, weil dann musst du ja die ganzen anderen Gewerke davon auch abdecken. Punkt Nummer 3. Finanzierung und Zinsen. Ich kann dir nur empfehlen, wir haben viele Videos zu dem Thema gemacht. Die optimale Tilgung haben wir ein paar Mal öfter schon Videos zum Beispiel dazu gemacht. Um was geht es? Es geht um ein Risiko, dessen sich jeder Immobilieninvestor unbedingt bewusst sein muss. Wir hebeln ja unser eingesetztes Geld, haben wir schon am Anfang der Serie erklärt, warum das Geheimnis des Kapitalismus ist und warum das sehr sinnvoll ist, möglichst wenig Eigenkapital einzusetzen. Aber logischerweise führt das dazu, dass du auch Schulden hast, mehr Schulden, wie wenn du jetzt 50% Eigenkapital einsetzen würdest. Und du musst natürlich deine Bankrate auch immer bedienen können. Das ist kein Problem, solange du die ersten beiden Themen von gerade im Griff hast und keine unvorhergesehenen Kosten vielleicht auf dich zukommen und deine Mieteinnahmen sicherstellst, dann funktioniert das ja auch. Mit einem feinen Unterschied, was passiert, wenn deine Zinsbindung ausläuft. Und das ist tatsächlich ein Risiko, gerade von Immobilieninvestoren, die das dann sportlicher angehen. Man hat jetzt ja auch von vielen Pleiten gehört, dass eben die Zinskosten sie erdrückt haben. Und du kannst dir selber, also es gibt ein Kalkulationstool von Immocation, immocation.de/Kalkulation, gibt es eine kostenlose Version davon. Und da siehst du eine Kennzahl, die ist super spannend. Und zwar gibst du ein, wie lange Zinsbindung hast du mit der Bank vereinbart. Typisch wären ja 10 Jahre. Und dann kannst du dir anschauen, was kannst du dir für einen Zinssatz in 10 Jahren leisten, damit du zum Beispiel noch an dem Punkt bist, wo sich die Immobilie von selbst abzahlt. Na, also was passiert? Die Immobilie wird ja abbezahlt durch deine Zinsen und deine Tilgung. Also die Zinsen gehen an die Bank, durch die Tilgung wird sie abbezahlt. Deine Rate an die Bank bleibt immer gleich. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Zinsbindung abläuft. Dann schaut man, wie viel Restschuld ist noch da. Und die musst du dann tatsächlich neu finanzieren. Mit der gleichen oder einer anderen Bank. Aber das wird nicht den Riesenunterschied machen. Wenn sich die Zinsen in der Zwischenzeit verdoppelt haben, dann kann es auch sein, dass du nachher, obwohl du ja schon weniger Restschuld hast, du hast ja schon was getilgt, aber wenn die Zinsen doppelt so hoch sind, kann es sein, dass du nachher eine höhere Bankrate hast. Würde ja bedeuten, okay, dann tilge ich möglichst viel, das würde dich aber im Hier und Jetzt ziemlich einschnüren. Wir empfehlen meistens tatsächlich eine eher niedrige Tilgung zu wählen, dann aber eine lange Zinsbindung. Also wie kannst du dich absichern gegen das Zinsänderungsrisiko? Wir haben tatsächlich sehr viele unserer Immobilien über 20 Jahre festgeschrieben und damit dieses Risiko sehr, sehr klein gemacht und können damit sehr ruhig schlafen. Je mehr du das Gefühl hast, du willst die Zinsbindung kürzer machen, weil du entweder mit Zinsen spekulieren willst, was ich dir echt nicht empfehlen würde, wenn du langfristig denkst, oder weil du sagst, ich will vielleicht die Immobilie bald verkaufen, keine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen, weil ich eher vielleicht auch Immobilienhandel plane und so. Das machen wir auch, ja. Aber dann muss man eben sehr genau wissen, was man da tut und sollte sich unbedingt immer angucken, was passiert, wenn die Zinsen steigen und mit diesem Szenario umgehen können. Wenn du jetzt sagst, ich kaufe jetzt meine erste kleine Wohnung, ich weiß noch, meine erste kleine Wohnung, 256 Euro Bankrate, ich hatte einen guten Job. Es war relativ klar, auch wenn sich die Zinsen verdoppeln würden, dann würde nicht wirklich was passieren. Trotzdem lange festgeschrieben, aber die Bankrate hatte ich im Griff. Du musst eben nur aufpassen, kaufst die zweite, kaufst die dritte, kaufst die vierte, kaufst die fünfte Wohnung und kommst auf die Idee zu sagen, ah ja, ich schreibe das mal, ich finanziere das variabel, das wäre das Extremste, gar keine festgeschriebenen Zinsen oder ich mache das mal auf 5 Jahre, weil ich habe so eine These, in 5 Jahren sind die Zinsen niedriger und dann würde ich mir die gerne zu dem Zeitpunkt wieder niedriger sichern. Würde ich nicht eingehen, das Spiel, weil das ist dann schon riskant. Wenn du dann 5 Wohnungen gekauft hast, dann sind deine addierten Bankraten natürlich relativ hoch. Wenn du da dann alles auf eine Karte setzt, dass die Zinsen in 5 Jahren niedriger sein müssen, dann kannst du tatsächlich pleite gehen. Und das ist auch vielen großen und natürlich, ja, Bauträger, Immobilienhändler, die sind im anderen Business, die müssen quasi schon fast variabel finanzieren, damit sie dann auch wieder abverkaufen können. Aber das bricht einem eben das Genick. Zinsen sind ziemlich entscheidend und deshalb lange festschreiben, dann kannst du das Risiko eigentlich getrost vergessen. Und selbst wenn du das getan hast, manage das Risiko aktiv. Also guck dir eben an, was passiert bei Ablauf deiner Zinsbindung, damit du da sehenden Auges hinkommst und möglicherweise Gegenmaßnahmen ergreifen kannst. Da haben wir zig Videos dazu, was man da alles tun kann. So, und jetzt kommt Punkt Nummer 4, Politik. Und ich lese ja immer das Kapitel, was ich euch in dem Video zusammenfasse, aus unserem Buch. Ja, könnt ihr auch auf Amazon übrigens bekommen, haben wir gerade aktualisiert. Die zweite Auflage ist wirklich eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da haben wir das Risiko Politik noch gar nicht reingeschrieben. Jetzt sind wir mittlerweile seit 8 Jahren dabei und glaube, man kann das Risiko auf jeden Fall reinschreiben. Stefan und ich sind relativ entspannt, was diesen Punkt anbelangt. Aber was meinen wir mit Risikopolitik? Politik bedeutet, dass sich Rahmenbedingungen ändern, gesetzliche Bestimmungen ändern. Da haben wir eigentlich zwei große Themen, die man vielleicht gerade im Kopf haben könnte. Auch noch ein paar mehr. Enteignung und ziemlich schreckliche Szenarien. Ne? Aber einmal das Thema Mietregulierung und einmal das Thema energetische Sanierung. Und die Erfahrung seit vielen Jahren, und wir beschäftigen uns dann doch relativ intensiv auch mit dem, was da politisch diskutiert wird, kommentieren das ja auch immer hier im Podcast, ist, es wird in aller Regel nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Logischerweise schreien einige Parteien, Politiker sehr, sehr laut, dass man jetzt krasse Dinge tun muss. Na, ihr habt vielleicht mitbekommen, in Berlin wurde wirklich ein Mietendeckel eingeführt. Es gibt ja sowas wie eine Mietpreisbremse schon, die reguliert, wie viel Mieteinnahmen du machen kannst. Also wenn du kalkuliert hast, dass deine Miete so und so steigt, guck immer, ob du in einem Bereich in einer Region bist, wo die Mietpreisbremse greift. Möglicherweise kalkulierst du zu sportlich, aber ein Mietendeckel in Berlin, der wurde dann gekippt, ja, der war verfassungswidrig, weil das Berlin nicht hat alleine machen dürfen, inhaltlich weiß man nicht so genau, ob er verfassungswidrig gewesen wäre, aber da gab es bei der letzten Wahl ungefähr, bei der letzten Bundestagswahl, gab es eben eine Riesendiskussion und da um den Dreh rum war auch das Thema Mietendeckel kurzzeitig mal in Berlin aktiv. Das ist schon ziemlich krass, ne? Da wurden die Mieten auch wirklich runtergesetzt und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Risiko, wenn die Politik so von außen in den Markt eingreift. Und grundsätzlich die Stimmung in Deutschland ist ja so, dass es wirklich zu wenig Wohnraum gibt und wir müssen wirklich aufpassen. Wir müssen auch als private Immobilieninvestoren aufpassen, auch den Bogen grundsätzlich nicht zu überspannen, ja? Weil das kann gesellschaftlich ja kippen und jeder Mensch braucht irgendwie natürlich eine Mietwohnung da, wo er wohnen will und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder ich kümmere mich drum und löse das Problem an der Wurzel, wie es auch einige Politiker schon erkannt haben und versuche eben wirklich neuen Wohnraum zu erschaffen, dann gibt es auch kein Problem mit zu krassen Mieten. Oder ich reguliere das weg. Man kann zig Beispielmärkte sich angucken, international, wo man sehr, sehr hart die Mieten reguliert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Immobilien sind quasi den Bach runtergegangen. Trotzdem versucht es die Politik immer wieder. Am Ende nach der letzten Bundestagswahl, das, was rausgekommen ist, war alles ziemlich verträglich. Ne? Es gibt zig Instrumente, wie man das tun kann. Man kann zum Beispiel die Bemessungszeitraum des Mietspiegels verkleinern und guckt dann nur noch auf die letzten Jahre. Der Mietspiegel wiederum ist wichtig, um festzulegen, wie sehr darf ich denn im bestehenden Mietverhältnis die Miete erhöhen? Was ist die ortsübliche Vergleichsmiete auf Basis des Mietspiegels? Wenn ich den Zeitraum verkürze, dann habe ich quasi hintenrum den Mietanstieg gekappt und solche ganzen Themen waren in Diskussion. Was am Ende wirklich rauskam, ist bisher nicht wirklich schlimm und also wir sind der Überzeugung, das muss grundsätzlich nach den Gesetzen des freien Marktes funktionieren. Mieterschutz ist sehr, sehr wichtig und wir können sehr froh sein, dass das in Deutschland einen großen und hohen Stellenwert hat, der Mieterschutz. Also ich kann nicht einfach Mieter auf die Straße setzen, wenn es mir passt und den nächsten holen, der mehr bezahlt. Ist auch gut so, wir reden über Lebensmittelpunkt und Wohnräume der Menschen, aber das zu regulieren, würde eben dazu führen, dass dauerhaft diese Wohnräume der Menschen nicht in der Qualität, wie wir es brauchen, zur Verfügung stehen. So, aber bisher war das alles viel weniger heiß am Ende gegessen worden, als es tatsächlich gekocht ist. Genauso beim Thema Energiesanierung, Habecks Heizungshammer, was wurde diskutiert? Und lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr so oft hört, boah, das wird ja jetzt alles so teuer und ich muss und mache und müssen wir jetzt bald. Also müssen wir, war ja so ein bisschen ein Schreckgespenst, müssen wir jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, alle Gasheizungen rausrupfen, Wärmepumpen einbauen, scheißegal, der Vermieter muss es am Ende bezahlen, kostet den 10, 20, 30, 40.000 Euro, egal, es muss hart passieren. Nein, es gibt logischerweise einen Plan, wie das so verträglich abläuft. Jetzt müssen erstmal die Kommunen müssen erstmal ihre Wärmeplanung machen und dann hat man viele Jahre Zeit und also klar ist, die Immobilien müssen energetisch saniert werden, bis 2045 müssen wir klimaneutral werden. Das betrifft eh den kompletten Zyklus einer Heizung, ihr baut eh in der Zeit eine neue Heizung ein, wie wir es vorher auch hatten. Und ihr müsst euch nur grob ein bisschen damit beschäftigen. Also ich hätte an eurer Stelle beim Thema Politik das Ohr auf der Schiene, würde mich aber nicht verrückt machen lassen und in Panik verfallen. Es gab gerade jüngstes, das aktuellste, was mir einfällt, ein spannendes Interview, Lage der Nation ist ein Podcast. Dort war die Bauministerin Frau Geiwitz im Interview, SPD, da erwartet man schon eher, ne, also Regulierung und Umlegen und die Vermieter schröpfen, die aber immer auch in jedem Statement noch sagte, eine vermietete Immobilie muss auch ein Renditeobjekt sein und rentabel sein. Und das ist, glaube ich, auch das, warum Stefan und ich sehr ruhig sind in dem Punkt ganz grundsätzlich. Der Wohnraum in Deutschland wird zum Großteil von privaten kleinen Vermietern zur Verfügung gestellt. Es gibt 5 Millionen private Vermieter bei, ich glaube, ungefähr 22 Millionen Mietswohnungen. Und der Staat ist davon nur ein kleiner Teil, also Wohnraum, dem der Staat wirklich selbst gehört. Dann gibt es noch ein paar große Wohnbaukonzerne, Genossenschaftsmodelle, aber das ist ein kleinerer Anteil. Und es ist einfach, also logischerweise unrealistisch, dass der Staat jetzt einfach alle Wohnungen kauft und das selber macht. Das bedeutet, Privatleute müssen diese Immobilien halten, die werden es aber nur tun und sich nur darum kümmern können, wenn es auch am Ende zumindest ordentlich rentabel ist und funktioniert für den Vermögensaufbau. Genau, deshalb Politik, ein reales Risiko. Guckt euch immer an, gerade wenn ihr in Sondervermietungsmodelle geht. Guckt euch an, ob sie wirklich aktuell umsetzbar sind. Wir partnern zum Beispiel mit Wunderflats. Das ist ein Anbieter für möblierte, zeitlich befristete Vermietung auf ein paar Monate. Ja, wenn ihr jetzt auf ein Airbnb-Konzept geht und morgen wird in der Stadt Airbnb verboten, ist das wahrscheinlich ein ziemlich großes Risiko, vor allem wenn sich die Wohnung nur dann rechnet. Ne? Also je mehr ihr auch in Sondervermietung geht, desto genauer müsst ihr euch damit beschäftigen, was auch wirklich nachhaltig gesetzlich, sehr wahrscheinlich zumindest, wissen kann man es ja nie, erlaubt bleibt. Ja, das kurze Einschub, aktuelle Gedanken zum Thema Politik. Hört euch wirklich unseren Podcast an. Wir machen immer viel dazu, was im Gespräch ist. Das lässt sich schwer in ein paar Minuten zusammenfassen. Aber auf jeden Fall ein nennenswertes Risiko, das man im Kopf haben muss, wenn man Immobilieninvestor ist oder werden will. So, und jetzt Punkt Nummer 5. Grundsätze, um mit den Risiken umzugehen. Es kommen jetzt 3 Punkte. Die sollte wirklich jeder von euch unbedingt beachten und dann werden all diese Risiken sehr, sehr viel kleiner. Punkt Nummer 1. Greift aktiv ein. Wenn ihr gerade eure erste Wohnung kauft, ihr müsst es sowieso lernen. Es geht nicht darum, dass ihr euch jetzt so optimiert, dass in Jahr 1 das Einkommen möglichst passiv ist. Ihr müsst in das Thema reingehen, ihr müsst es verstehen, ihr müsst an den Driver Seat, an den Fahrersitz eures eigenen Vermögens, ihr habt einen sehr, sehr großen Hebel, in dem ihr aktiv eingreift. Könnt ihr bei Aktien nicht machen, ne? Könnt ihr bei Immobilien machen, wie gerade mit dieser Duschkabine. Wenn ihr da aktiv eingreift, könnt ihr möglicherweise eine viel, viel günstigere Lösung finden. Greift aktiv ein, indem ihr eure Mieteingänge kontrolliert. Greift aktiv ein, indem ihr die Bonität vorm Einzug eines Mieters kontrolliert. Ich kann euch sagen, das ist viel, viel weniger Arbeit, wenn ihr das richtig macht und irgendwann könnt ihr euch Strukturen aufsetzen und die Verwaltung, ihr arbeitet auf eine gewisse Art und Weise mit der Verwaltung zusammen, dass ihr wisst, das klappt dann auch ganz gut, aber wenn man sich einfach gar nicht damit beschäftigt, wird Scheiße passieren und die Kosten werden höher, als sie eigentlich müssen. Also greift aktiv ein. Irgendwann könnt ihr da ein Managementsystem aufsetzen, dass das für euch dann auch mit möglichst wenig Aufwand funktioniert. Zweitens, geht niemals all in. Was ist damit gemeint? Das ist möglicherweise gar nicht so beim Kauf der ersten Wohnung, kann aber auch da relevant werden. Es geht darum, setzt einfach nicht alles auf eine Karte. Also wenn ihr jetzt vielleicht schon die erste, zweite, dritte Wohnung kauft und wir haben so viele tausend Menschen begleitet beim Vermögensaufbau mit Immobilien und natürlich geht das auch oft gut. Wir haben es trotzdem selber auch nie getan. Wir haben nie ein Projekt in einer Größenordnung gekauft, wo wir das Gefühl haben, wenn das jetzt wirklich schief geht, dann fallen wir komplett um und wären beispielsweise insolvent. Ja, ich kenne viele Investoren, die sind sehr, sehr schnell gewachsen. Die wollten also mehr als nur Altersvorsorge. Die sind sehr, sehr schnell gewachsen, weil sie gesagt haben, ich schiebe immer wieder alle Chips auf den Tisch. Jetzt habe ich hier ein Haus super entwickelt, habe es nachbeliehen und mache jetzt gleich das nächste Projekt, was 5-mal größer ist. Oder ich habe es dann abverkauft und jetzt mache ich gleich das nächste Projekt, hole mir externes Geld rein und blase einfach mein Risiko so auf, dass ich de facto all in bin und wenn diese eine Sache schief geht, dann falle ich komplett um. Es wäre total dämlich, das zu tun. Kann sein, ihr wächst etwas langsamer, wenn ihr diesen Tipp beherzigt, aber ihr wächst eben dafür nachhaltig und stetig und könnt auch immer gut schlafen. Und ein Indikator dafür ist sicherlich, wie aggressiv ihr finanziert. 100% Finanzierung, auch 110, 120, wenn ihr die Renovierung, Sanierung mitfinanziert, nicht die Kaufnebenkosten, ist super. Das sollt ihr machen. Ihr setzt dann euer Eigenkapital sehr schonend ein. Aber eben nicht so, dass ihr nachher kein Geld mehr auf dem Konto habt. Und das ist auch gleich Tipp Nummer 3, ein absoluter Grundsatz. Ihr müsst immer einen Puffer haben. Ihr setzt euer Eigenkapital sehr schonend ein bei Immobilieninvestments. Ihr hebelt euer Eigenkapital. Wir reden über Eigenkapitalrenditen zweistellig. 15, 20, wenn ihr besser werdet, 25, 30, 35% Eigenkapitalrendite. Das ist sensationell. Da kann auch ein kleiner Teil des Geldes einfach als Puffer rumliegen und sozusagen Geld für schlechte Zeiten sein. Ja? Irgendwann könnt ihr das pro Objekt machen und sagen, ich will eine halbe oder eine ganze Jahresnetto-Kaltmiete als Puffer pro Objekt, pro Wohnung haben. Wie auch immer ihr das genau umsetzt, behaltet immer einen Puffer. Liquidität geht am Ende vor Rentabilität. Das durften viele Immobilieninvestoren in den letzten Jahren lernen, jetzt wo 2022 Zinsen hochgegangen sind, die dann auch noch variabel finanziert haben. Ihr müsst immer in der Lage sein, eure Rechnungen zu bezahlen. Sonst wird es dann möglicherweise noch doppelt und dreifach so teuer, wenn ihr euch dann noch irgendwo teures Geld leihen müsst. Dann hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Also behaltet immer einen Puffer. So, ich bin gespannt. Für wie riskant haltet ihr denn Immobilieninvestments? Was wir glauben ist, also lasst uns gerne wissen in den Kommentaren. Ja, wir machen das jetzt seit ein paar Jahren und das Schöne an Immobilieninvestments ist tatsächlich, du kannst diese Risiken wirklich sehr, sehr aktiv managen, im Griff haben und dann eben dein Geld ja hochriskant gehebelt quasi investieren, aber eben die Risiken so managen, dass sie eben beherrschbar bleiben. Und wie gesagt, nicht vergessen, wer das noch nicht gelesen hat, ist, glaube ich, wirklich eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf der ersten Wohnung. Und wir machen bald, also gibt's auf Amazon die Do-It-Yourself-Rente, zweite Auflage. Und ich mache fleißig weiter mit der Serie, arbeite mich durch das Buch. Und dann kommt bald DIYR Folge 5. Bis dahin.